Sehr geehrter Präsident Mang, lieber Dr. Weimer, lieber Kollege Al-Wazir, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, verehrte Ehrengäste, seien Sie herzlich willkommen. Der Finanzplatz, die Welt und Hessen, sicherlich Mittelpunkt des Interesses des heutigen Tages. Und Sie, Herr Mang, haben mir ja auch ein paar Vorlagen geliefert, um auch auf eine Kleinigkeit einzugehen, die wir vor zwei Tagen hatten. Da war jetzt die Landtagswahl und die Welt drumherum. Meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich herzlichen Dank sagen der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände für die gute Zusammenarbeit. Wir haben eine engagierte, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir nicht selbstverständlich nehmen. Und ich komme gleich auch noch mal auf einen zweiten Punkt. Aber ich bin gerne gekommen, weil es nicht nur eine gute Gelegenheit ist, dass wir uns wieder austauschen, sondern weil es etwas ist, was für unser Land große Bedeutung hat. Weit über die, die hier sitzen, weit über die, die vielleicht darüber berichten und es lesen. Wenn wir hier jetzt seit vielen, vielen Jahren Menschen auszeichnen, die Champions sind, Hessen Champion, dann ist das natürlich eine Wertschätzung Ihnen ganz persönlich und Ihren Unternehmen. Aber es ist natürlich auch ein Tag der Freude, weil nämlich mit diesen Hessen Champions wird deutlich die Stärke dieses Landes. Es wird deutlich, dass wir immer wieder Betriebe haben, interessanterweise, wenn ich das richtig sehe, viele mittelständische Betriebe, die Weltmarktführer sind, die also es schaffen, von hier für die ganze Welt Standards zu setzen, die so wettbewerbsfähig sind in einer globalisierten Welt, dass sie Spitze sind. Das ist nicht ein Termin, den wir unter tausend anderen auch noch haben, sondern es ist im Grunde genommen die Grundlage dafür, dass ein starkes Land die Voraussetzungen dafür schafft, dass es auch stark bleibt. Deshalb ist es heute ein schöner Tag für die, die ausgezeichnet werden. Es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Aber die wichtigste Botschaft ist etwas völlig anderes. Wir haben hier das Zeug, in einer Zeit, in der sich so viel ändert wie gefühlt noch nie, in der Lage zu sein, erfolgreich an der Spitze der Welt zu marschieren. Meine Damen und Herren, wenn man es mal so rum betrachtet, ist das heute ein Tag, der ganz außergewöhnlich ist. Und wenn wir sowas schaffen, dann dürfen wir uns alle darüber freuen. Die, die ausgezeichnet wurden, aber auch das Signal an all die Menschen in diesem Land. Wir sind in der Lage, auch in bewegten Zeiten, Großes zu leisten. Und das ist nicht nur ein Spruch, das ist nicht Regierungspropaganda, das ist nicht Verbandspropaganda, sondern das ist ganz real. Und deshalb das Allerwichtigste, herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben, an die, die Sieger sind und an diejenigen, die dort arbeiten, die für ihre Familien ihre Grundlage dort schaffen. Das ist das, was unser Land so stark macht. Keine Selbstverständlichkeit, deshalb ein ganz besonderer Tag und Glückwunsch an Sie. Meine Damen und Herren, wir haben interessante Zeiten. Alles das, was Sie für wichtig halten, hat bei diesem Wahlkampf niemand interessiert. Schlicht und ergreifend. Ist doch spannend. Mir ist niemand begegnet, der sich mit dem Thema Arbeitsmarkt beschäftigt hat. Der ist so gut wie seit Generationen nicht mehr. Mir ist niemand begegnet, der sich mit dem Thema der Wirtschaft beschäftigt hat. Die brummt. Mir ist auch niemand begegnet, der sich mit den Finanzen beschäftigt hat. Dort haben wir, ja, wenn nicht ein Jahrhundert, aber ein Halbjahrhundertwerk vollbracht. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Die Reaktion, naja, meine Damen und Herren, eine Regierung und die sie tragenden Parteien und Fraktionen, die es nach einem halben Jahrhundert schaffen, so viel zu investieren wie nie und gleichzeitig keine Schulden mehr zu machen, wäre einer gewissen Aufmerksamkeit würdig. Das ist das letzte Mal gelungen, da waren einige im Saal noch gar nicht geboren. Das war 1969. Seitdem, und es waren immer alle beteiligt, nur neue Schulden. Niemals eine Antwort, wie man damit eigentlich umgehen könnte. Außer Krieg und Inflation hat die Geschichte kein anderes Beispiel, was mit Schulden passiert. Dieses süße Gift, weil natürlich immer irgendeiner eine Idee hat, was man noch machen muss. Wenn Sie das also hinkriegen, leben Sie in der inneren Vorstellung, das sei eine große Tat. Weil Sie natürlich auch nicht nur so freundliche Begrüßungen haben wie hier, sondern auch Demos, wo Sie niedergebrüllt werden nach dem Motto, der macht das nicht, der macht jenes nicht, der macht dieses nicht. Also es war nicht immer nur Sahne. Und die Reaktion, die öffentliche und der Bevölkerung, so wie hier. Ja, schön. Hast du sonst noch was zu erzählen? Meine Damen und Herren, was erwartet eigentlich eine Bevölkerung? Was erwarten Sie? Was können Sie denn eigentlich mehr hinkriegen? Sie haben auch in den Punkten, die Unternehmervereinigung schon gestern rausgegeben hat, diese glanzvolle, wirklich faszinierende Vokabel der Nachhaltigkeit gefordert. Also egal, wer in Zukunft regiert, man solle doch nachhaltig sein. Jetzt entkleiden wir das mal diesen Modernismus, weil jeder will irgendwie nachhaltig sein. Man kann es viel einfacher ausdrücken. Sind wir in der Lage, auch an morgen zu denken oder nur an heute? An die nächste Verbandstagung? An die nächste Regierung? An die, die sich morgen treffen? Oder auch an die Kinder und die Enkel? Und das ist natürlich schon eine spannende Frage. Haben wir die Kraft, nicht nur den Forderungen des Tages eine Antwort zu erteilen, sondern in der Tat die Herausforderungen in Einklang zu bringen mit der Sorge um die, die heute jung sind oder noch kommen. Das ist nicht Theorie. Jeder von Ihnen hat Kinder, manche Enkel. Und das, was Sie ganz persönlich natürlich für sich in Anspruch nehmen, dass für die irgendwie eine gute Zukunft ist, die ist in Summe dann unser Auftrag. Dem möchte ich auch weiter entsprechen. Dieses Wahlergebnis lässt verschiedenste Dinge zu. Wir wollen mal gucken, dass wir ja irgendwie doch eine ordentliche Zukunft gestalten. Aber, meine Damen und Herren, dieses Wahlergebnis zeigt auch, dass es genau wie in Bayern Sachverhalte gibt, die nun gerade auch mich nicht sehr erfreut haben. Die bisherigen Regierungspartner haben unterschiedliche Gefühlslagen, das werden Sie verstehen. Wenn Sie einen Wahlkampf haben, von dem Ihnen jeder sagt, 90% war von der Bundespolitik sozusagen überlagert, das stimmt. Wenn man dann fragt, war das wirklich von der Politik überlagert? Natürlich nicht. Es war überlagert von einem Überdruss, von einer Enttäuschung, von dem Gefühl, dass die da oben irgendwie nichts Gescheites zustande bringen. In einem Land, das, was wir für Hessen sehen, das gilt ja auch für Deutschland, dem es objektiv noch nie so gut ging. Und diese zwei Dinge müssen Sie irgendwie zusammenkriegen. Ein Höchstmaß an Frust, an der billigen populistischen Form rechts und links, an dieser Begeisterung für Frische, irgendwie anders, keiner weiß so genau wie, aber besser anders. Wir haben uns satt gesehen an allem. Wir wünschen uns Bewegung. Und wenn ich dann frage, wohin und wie, also egal, erstmal Bewegung. Ne? Erstmal Bewegung. Und auf der anderen Seite objektiv eine Situation wie nie. Wenn Sie das zusammennehmen, dann haben wir eine Situation, die uns fordert. Und wie auch immer die nächste Mehrheit im Hessischen Landtag aussieht und wie auch immer diese Regierung aussieht. Sie wird zwei Dinge klugerweise tun. Sie wird darauf achten, dass die hessische Wirtschaft stabil und stark bleibt, denn ohne starke Wirtschaft kann es kein starkes Hessen geben. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und sie wird klugerweise unsere Stärken stärken, sie nicht vernachlässigen und als selbstverständlich nehmen, was wir haben, und gleichzeitig Transformationsprozesse so zu gestalten, dass wir die Chancen wahrnehmen, ohne die Risiken zu vergessen, die Menschen auch noch mitnehmen und auch in der Zukunft an der Spitze marschieren. Hessen ist ein Land, das Spitze sein muss. Sonst können wir uns den Standard nicht leisten. Wir vergleichen uns nicht mit anderen. Also dieses herrliche Beispiel von Berlin, ich muss ja jetzt einfach mal loswerden, Berlin ist hip. Wenn Sie in Berlin leben und müssen ein Auto anmelden oder eine Wohnungsbescheinigung, dann brauchen Sie 9 Monate. Da würden Sie hier schon den Aufstand machen. Da funktioniert eigentlich nichts, aber hip ist es trotzdem. Und ganz nebenbei, wenn die Maßstäbe, die gelegentlich hier an Regierungshandeln angelegt würden, da müssten dort schon in Serie Regierungen zurückgetreten sein. Wie immer man Flughafenausbauten wertet. Ja, ist kein billiger Gag, aber gelegentlich darf man es ja mal sagen. Dieser Flughafen ist ausgebaut worden in der Zeit, die wir vorher gesagt haben. Zu dem Preis, den man vorher genannt hat. Und ohne einen Cent Steuergeld soll die Fraport bezahlen. Anderer Stelle sind die nicht mal in der Lage, 2 Landebahnen in irgendeiner Weise zu Ende zu bringen. Und damit die diese Aufgabe auch in Zukunft mit Freude erfüllen können, zahlen wir, meine Damen und Herren, auch nach der Veränderung des Länderfinanzausgleichs an unsere Freunde nach Berlin immer noch jedes Jahr 1 Milliarde. Das ist unser Beitrag für Deutschland. Meine Damen und Herren, klingt lustig, ist nicht lustig. Das, was wir leisten müssen, vielleicht ist Ihnen schon mal einer begegnet, der Sie auf bestimmte Dinge angesprochen hat, die Sie so wichtig nehmen. Ihren Businessplan oder die Haushaltsplan der Stadt Offenbach oder, damit es nicht so einseitig wird, nehmen wir Wiesbaden. Natürlich spricht sie keiner darauf an. Es fängt unten an und geht oben durch. Dieses Gemeinwesen muss aufpassen, dass sie die Maßstäbe nicht völlig verschiebt. Ein Land, dem so gut geht wie nie und eine Kaskade der Dörgler und Unzufriedenen wird die Zukunft nicht gewinnen. Und deshalb glaube ich, dass wir es schaffen müssen, auch schaffen können, die großen Herausforderungen auch hier so zu gestalten, dass wir wetterfest sind. Auf uns kommt einiges zu, was man heute schon sehr genau sehen kann, was im letzten hessischen Dorf Auswirkungen haben wird. Wir haben eine Situation in vielfältiger Hinsicht, die hatten wir noch nie. Wir haben Megatrends, Herr Kollege Al-Wazir hat es gesagt. Wir haben die Globalisierung, wir haben die Digitalisierung, wir haben die Migration und ganz nebenbei haben wir große Veränderungen unserer klimatischen und auch natürlichen Ressourcen. Meine Damen und Herren, dieser Sommer war sehr schön und er war warm. Und ich will Ihnen nicht vorenthalten, welche Briefe ich so kriege. Nachdem in der Zeitung dann jetzt zu lesen war mit einem Bild, dass ausgerechnet der Rhein ausgetrocknet ist und dass man zu Fuß zur Kaub gehen kann, hat das einer zum Anlass genommen, mich zu fragen, was tun Sie gegen diesen Klimawandel? Und hat im Übrigen noch hinzugeführt, das ist jetzt der Gruß an die Kollegen aus dem Waldecker Land, ich sei im Übrigen auch schuld, dass im Edersee auch kein Wasser mehr ist. Meine Damen und Herren, ich habe das bewusst erwähnt, weil dahinter stehen große tektonische Verschiebungen. Und wir werden einen Diskurs führen müssen, viel intensiver als bisher. Was heißt es eigentlich? Die einen möchten, dass Verbrennungsmotoren welcher Art möglichst morgen abgestellt werden. Kann man machen. Da müssen wir aber auch den Mut haben, darüber zu reden, was wird aus unseren Arbeitsplätzen. Die Sammlung aller Forderungen ist noch keine Lösung. Mit allem Respekt, als ich gelesen habe, dass die Unternehmervereinigung uns auffordert, wir sollen mehr investieren, nachhaltiger Schulden abbauen und gleichzeitig Steuern senken. Da habe ich mir überlegt, das ist ein Dreiklang, der jedenfalls nicht als magisches Dreiklang im normalen Leben aufgeht. Das ist alles irgendwo ein bisschen richtig. Aber es reicht nicht, nur zu beschreiben, was man gerne hätte. Man muss auch eine Idee haben, wie es gehen könnte. Und dann kommen sie mit Elektromobilität. Schön. Warum kaufen die Menschen so ein Ding nicht? Wollen wir eine Politik, in der wir es ihnen vorschreiben? Wir haben gerade beim Diesel erlebt, vor einiger Zeit haben wir, weil er so günstig ist im CO2-Verbrauch, steuerlich vergünstigt, dass die Menschen den Diesel kaufen. Jetzt haben sie das Gefühl, sie sind die einzig Doofen auf dieser Welt, dass sie in Zukunft nicht mehr reinfahren können. Das ist keine Entwicklung von 10 oder 20 Jahren, das hat 3 Jahre gedauert. Und der Bürger sagt, habt ihr doch alles gewusst? Grenzwerte gibt es doch schon eh und je. Warum hat keiner gehandelt? Das sind berechtigte Fragen. Aber ich erwähne das deshalb, damit wir uns nicht entspannt zurücklehnen. Dieses berühmte Beispiel aus Liederbach, 2 Leute mit einem Tesla, 2, die relativ gleichzeitig zu Hause ankamen und haben die Steckdose gestellt, hat dafür gesorgt, dass der halbe Ort anschließend ohne Strom war. Das ist die schlichte Wahrheit, wenn wir über Elektromobilität reden. Also Veränderung, ja. Aber schon ein Stück tiefer gehend. Nicht weit von hier ist ein großes Automobilwerk. Das sind schwierige Verhältnisse. Und wer in einem Automobilwerk arbeitet, weiß, die heutigen Motoren brauchen 10 Leute. Mit guten Arbeitsplätzen. Mit sehr gut bezahlten Arbeitsplätzen. Der relativ schlichte, einfache, technologisch wirklich simple Elektromotor braucht noch einen. Und dann fragen die sie, sagen wir mal, was wird eigentlich aus uns? Und Digitalisierung, die tagtäglich von uns allen genutzt wird, im täglichen Leben, löst bei den Menschen ja nicht Begeisterung aus, sondern durchaus auch Unsicherheit. Und das findet sich wieder. Und deshalb glaube ich, dass wir guten Grund haben, intensiver vielleicht auch Debatten zu führen, wo wir hinwollen. Die Sammlung all dessen, was gut klingt, ist noch lange nicht ein gutes Ergebnis. Und die Summe aller Einzelinteressen ist nie das Gesamtpol. Und wenn wir solche Veränderungen haben und gleichzeitig den Menschen sagen können, niemand profitiert zum Beispiel von der Globalisierung so wie wir. Hessen lebt vom Export. Weit über 50% seiner entsprechenden Wirtschaftskraft kommt aus dem Export. Und nun haben wir zum ersten Mal, hatten wir noch nie, in der Europäischen Gemeinschaft, dass ein Land die Europäische Gemeinschaft verlassen will. Wir haben Jahrzehnte über die Frage diskutiert, wen nehmen wir noch auf. Das Vereinigte Königreich wird Ende März rausgehen. Bis zur Stunde weiß niemand, unter welchen Bedingungen. Schlicht niemand. Und das Ganze wird nur gelingen, wenn es denen, über die gelegentlich sehr intensiv hergezogen wird, quasi in letzter Sekunde gelingt, irgendwelche Regelungsmechanismen zu finden. Denken Sie mal an die hessischen Unternehmen, große und kleine, die mit Großbritannien sehr enge Wirtschaftsbezüge haben. Denken Sie an die Wertschöpfungsketten, die wir in der Europäischen Gemeinschaft haben. Die gehen heute über 5, 6, 7 Länder hin und her. Und wir profitieren davon besonders. Und ich erwähne das deshalb, weil zur Frage des wirtschaftlichen Erfolges, der Innovativen, der Kreativität und des Fleißes gehört natürlich unabdingbar ein politisch stabiler Rahmen. Ohne politische Stabilität ist die wirtschaftliche Stabilität relativ schnell im Eimer und damit auch die Prosperität und damit der Wohlstand. Und deshalb an diesem Beispiel kann man das zeigen. Auch der Blick zu dem Finanzplatz, der uns hier so stark macht. Vor 10 Jahren ist die Welt erschüttert worden durch die Finanzkrise. Wir sind hier viel besser durchgekommen als andernorts. Aber die Nachwirkungen gehen bis heute. Wir sind eine einzigartige Kombination, die unsere Stärke oder diese Stärke begründet sich einmal in einem Weltflughafen, ohne den es nie diesen Finanzplatz gäbe. Gehört beides zusammen. Unsere Internationalität, auch unsere Offenheit. Hunderte von Banken, viele ausländische Kreditinstitute, Deutsche Bundesbank, die Europäische Zentralbank, die EIOPA für die Versicherungswirtschaft und nicht zuletzt natürlich die Deutsche Börse, eine Einrichtung von Weltrang, eine Einrichtung, die uns in den zurückliegenden Jahren immer wieder ganz besonders beschäftigt hat. Aber auch das hat nur Hessen. In dieser Kombination gibt es das nur bei uns. Und deshalb wird jede Regierung, egal wie sie aussieht, sehr darauf bedacht zu haben, diesen Finanzplatz nicht zu schwächen, sondern zu stärken. Da werden viele Schlachten geschlagen über Steuern, über mancherlei von Abgaben. Und die internationalen Kapitalmärkte sind extrem volatil. Und wenn wir klug sind, werden wir diesen Standort nicht belasten, sondern fördern. Das sind Dinge, die wir hier selbst tun können, sind Dinge, die wir mit anderen tun. Und natürlich freue ich mich, wenn die Deutsche Börse ein gutes Geschäft macht. Ich möchte auch, dass sie viel und gut Steuern bezahlen. Das ist alles in Ordnung. Und wir möchten, und daran sind wir ja zurzeit dran, und das ist der Bogen zum Brexit, dass wir hier an diesem Platz, wenn die uns schon verlassen, davon auch einen Ertrag haben. Das geht nicht in der Weise, wie ich gelegentlich lesen kann, ob der französische Präsident jemand zum Abendessen einlädt und das ist alles kindisch und dummes Zeug. Aber es geht über eine sehr intensive und sehr starke Werbung und Hilfe für die, die jetzt in London sind, hierher zu kommen. Meine Damen und Herren, einen Tag nach der Entscheidung des Brexit waren wir schon in London. Wir hatten uns sehr intensiv vorbereitet. Der Wirtschaftsminister war schon sofort da. Wir haben Stäbe, wir kümmern uns um internationale Schulen, wir kümmern uns um Visa, wir kümmern uns um Familienzusammenführung, wir kümmern uns um Beratung und alles Mögliche und machen daraus nicht jeden Tag eine Show. Weil wir wissen, dass wenn wir hier mehr Finanzgeschäft herbekommen, auf Dauer davon profitieren. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Arbeitsplätze es gibt. Ich wäre schon froh, wir könnten damit die Arbeitsplätze, die an anderer Stelle in der Finanzbranche verloren gehen, kompensieren. Wir haben überall in der Finanzbranche zwei, drei Entwicklungen, die stark auf die Arbeitsplätze drücken. Das eine ist die Digitalisierung. Kaum ein Bereich wird so stark sich verändern wie die Finanzbranche, die zu 70-80% am Ende digitalisiert wird. Es gibt kaum noch ein Institut, bei dem Sie einen Darlehensvertrag haben, den irgendein Mensch sieht. Es gibt kaum noch ein Institut, in dem Sie den klassischen Bausparvertrag oder das Konto Corrente haben, an dem irgendein Mensch beteiligt ist. Es läuft alles nur digital über entsprechende Rechner. Und viele Menschen, die dort bisher Arbeit gefunden haben, werden in Zukunft an dieser Stelle jedenfalls keine Arbeit mehr haben. Also muss es uns darum gehen, die weiter zu qualifizieren, damit sie mit 40 und 45 nicht vor dem Ausstehen. Und wir müssen an der Spitze dieser Entwicklung stehen. Da hat Staat wieder eine Aufgabe, aber Staat nicht alleine. Das Stichwort Weiterbildung ist nicht das Sahnehäubchen, was wir machen, wenn uns sonst nichts mehr einfällt. Denn Menschen werden Vertrauen in diese Gemeinschaft, auch in diesen Staat verlieren, wenn sie mit 50 da stehen und sagen, und jetzt? Und das passiert sehr schnell. Es geht viel schneller, als die meisten glauben. Und es geht quer durch diese gesamte Finanzwirtschaft. Also haben wir allen Anlass zu hoffen, und dafür zu arbeiten, dass wir viel mehr Banken und Finanzinstitute hierher bekommen. Viel, viel mehr. Und dass wir mehr Geschäft hierher bekommen. Und um auf zwei Dinge mal einzugehen, wir arbeiten sehr intensiv daran, dass die Stellung der deutschen Börse, die teilweise in der Welt erstrangig ist, zum Beispiel dadurch weiter gestärkt wird, dass wir das Euro-Clearing hierher bekommen. Wenn wir das Euro-Clearing hierher bekommen, das wäre eine Entwicklung, das wäre ein Schub, der weit, weit, weit länger wirkt als vieles andere. Wenn jeden Tag in London, jeden Tag über 1 Billion in Euro gehandelt wird und wir wenigstens einen Teil davon hierher bekommen, würde das eine Standortstärkung bedeuten, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Dummerweise können wir das aber nicht alleine entscheiden. Das entscheidet der Europäische Rat. Das entscheidet die Europäische Kommission. Und die sind ja nun gerade in der Diskussion mit Großbritannien, unter welchen Bedingungen es irgendwie geht. Es ist ein Beispiel, an dem man zeigen kann, warum es notwendig ist, dass wir uns hier nicht nur engagieren, sondern auch in enger Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, aber auch vor allen Dingen mit der Europäischen Kommission ununterbrochen unterwegs sind. Das machen wir ständig. Und deshalb werden wir uns sehr darüber nicht nur freuen, wenn es uns gelingt, dass die deutsche Börse hier ihre Flaggschifffunktion für weite Teile des Wirtschaftslebens weiter ausbauen kann. Das wollen wir, denn wir haben viele Ausflüge erlebt, die sind am Ende nicht geglückt. Und deshalb wollen wir eine deutsche Börse, die hier so stark ist, dass sie in Europa führend ist. Und lieber Herr Weimar, Sie haben in der Tat, Herr Mang hat das gesagt, schon sehr viele Auszeichnungen in der vergleichsweise kurzen Amtszeit bekommen. Ich kann mir nur wünschen, dass Ihre Amtszeit weiter unter so sonnigem Stern steht und Sie erfolgreich sind. Wir werden ja gleich von Ihnen hören, wie Sie das alles machen. Und deshalb lassen Sie mich zu zwei Punkten noch ein Wort sagen. Fintech ist genannt worden, natürlich, das gehört alles dazu. Aber mir geht es auch sehr darum, dass es uns gelingt, dieses Land zusammenzuhalten. Schauen Sie, als ich gelesen habe, eine Überschrift vor ein paar Wochen, die Hessen werden immer glücklicher. Haben Sie wahrscheinlich auch gelesen. Ich weiß nicht, wie Herr Raffelhüschen diesen Glücksatlas zusammenbringt, aber es freut einen natürlich. Und dann habe ich geguckt, wir haben uns von Jahr zu Jahr verbessert. Also außer den Schleswig-Holsteinern, die aus unerfindlichen Gründen jedes Jahr immer die sind, die am glücklichsten sind. Vielleicht liegt es am Meer. Und Hamburg sind wir jetzt auf Platz 3. Letztes Jahr waren wir Platz 4 und das Jahr davor waren wir auf Platz 5. Also habe ich mir das natürlich rausgerissen. Kannst du als Wahlredner an jeder Stelle sehr gut gebrauchen. Sagen, Jungs, wenn ihr alle glücklich seid und Mädels, dann machen wir doch weiter so. Dann kam so kurz vor diesem schönen Tag eine Überschrift, Zitat, niemand ist finanziell so zufrieden wie die Hessen. War in einer Zeitung zu lesen, vierspaltig für die gehobenen Stände, so eine hessische Zeitung. Da habe ich gedacht, wer ist denn auf die Idee gekommen? Oh Wunder, der Sparkassen- und Giroverband hat bundesweit erhoben, wer ist denn eigentlich finanziell am glücklichsten? Wir. Und dann habe ich ein drittes gesehen, wo wird in Deutschland am meisten verdient? In Hessen, haben auch nicht wir festgestellt. Und dann habe ich geguckt, da wieder Donnerwetter, ist aber spannend. Ich gucke immer im Verhältnis zu Bayern und Baden-Württemberg vorneweg. Macht also gegenüber Bayern im Jahr Durchschnitt knapp 3.000 Euro aus. Baden-Württemberg 3.500, Rheinland-Pfalz 10.000, NRW auch so ungefähr und Niedersachsen noch viel mehr. Wenn Sie das alles zusammennehmen, sind das eigentlich gute Voraussetzungen. Gute Voraussetzungen. Trotzdem hat es diejenigen nicht überzeugt, die grundsätzliche Kritik haben, hat diejenigen nicht überzeugt, die Sorgen haben, ob diese Zukunft so gelingt, wie sie es erhoffen und auch erwarten dürfen. Und deshalb habe ich, weil Sie auch eine Bitte geäußert haben, ich habe auch eine Bitte. Meine Damen und Herren, Sie beweisen, die meisten, eigentlich alle, jeden Tag, wie außerordentlich erfolgreich Sie sind, aufgrund Ihres persönlichen Einsatzes, auch Ihres Wagemuts. Und wir haben eine Mentalität, die schwankt zwischen Vollkasko und Selbstverständlichkeit und trotzdem Sorgen. Niemand bestreitet, wenn man die Menschen fragt, sagen wir, euch geht's so gut, sagen alle, ja. Aber ob so bleibt. Die Sorge, ob so bleibt. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir nicht nur an so einem Unternehmertag eine Botschaft mitnehmen. Wir haben Anlass zu Optimismus. Und zwar zu begründetem Optimismus. Meine Damen und Herren, wir können gar nicht oft genug sagen, auch und gerade jungen Menschen, du hast Chancen wie noch nie in irgendeiner Zeit zuvor. Das Weltwirtschaftsforum hat vor kurzem, ist nicht lange her, der Bundesrepublik Deutschland bescheinigt, sie sei Innovationsweltmeister. Warum reden wir nicht darüber? Warum hängen wir kein Plakat auf? Wir sind Innovationsweltmeister. Wir reden nicht mal drüber. Und dann wundern wir uns, dass wir in vielerlei Hinsicht den Sorgen, die die Menschen haben, schaffen wir das, nicht mit Begründung entgegentreten können, sagen, ja klar, das kriegen wir hin. Und zwar nicht in ständiger staatlicher Alimentierung, sondern nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft. Anerkennung der Leistung, nicht täglich polieren die Neidgesellschaft, aber auch eben Solidarität mit den Schwachen. Und dann guckst du nach Hessen und stellst fest, hat auch keiner großgebracht. Die Prognos AG, nicht wir. Die Prognos AG hat vor knapp 2 Wochen eine Untersuchung vorgelegt über alle 16 Bundesländer. Und haben drüber geschrieben, welches Bundesland hat in den nächsten 10 bis 20 Jahren, die haben bis 2035 gemessen, die besten Zukunftsaussichten. Na, wird Sie jetzt wundern. Hessen. Warum? Wegen unserer Lage, wegen unseres Wirtschaftsmix, wegen den Dingen, die in der Kombination so keiner hat, der Internationalität, der 12 Hochschulen, den hoch ausgebildeten Arbeitskräften, den Bereichen, wo wir Weltspitze sind, die kaum sonderlich auffallen. Meine Damen und Herren, im Bereich Rhein-Main, insbesondere um Darmstadt rum, haben wir die Weltführung mittlerweile in dem Bereich der Robotik. Es gibt keine andere Region, die so viel anzieht in der Robotik wie da. Das hat zig Millionen gekostet. Investitionen dort sind Investitionen in die Zukunft und in die Arbeitsplätze der Zukunft. Keine Region hat einen solchen Boom an Rechenzentren wie wir. Fast jeden Tag entstehen große Rechenzentren. Das können Sie alles nachlesen in dieser Prognos-Studie. Ich erwähne es deshalb, weil es Grund ist, guter Grund, dass wir mit Zuversicht auch in die nächste Zeit gehen, weil diese Zuversicht ist die Grundlage dafür, dass auch große Herausforderungen erfolgreich gestaltet werden. Sie haben es selbst gesagt, mit den Nörglern, mit den Zweiflern werden Sie kaum Zukunft gewinnen können. Und deshalb, dies ist ein Tag der Freude, wie ich angefangen habe, weil es zeigt, was hier möglich ist. Und es ist auch ein Tag, an dem ich Sie um etwas abschließend bitten will. Sie haben mich darauf gebracht, Herr Präsident Mang, indem Sie gesagt haben, Sie haben einen Wunsch. Ich habe auch einen Wunsch. Kollege Al-Wazir hat darüber gesprochen. Wir gehen auf Europawahlen zu. Das geht jetzt sehr schnell. Findet in der Regel keine Beachtung. Es ist die Grundlage für unser aller Erfolg, auch für Ihren. Wenn das so weitergeht, wie es derzeit ist, wird im nächsten Europäischen Parlament die weite Mehrheit entschiedener Europagegner sein. Dieses Europaparlament ist Gesetzgeber. Wir ärgern uns gelegentlich über Stickoxidewerte. Und wir staunen, was der Deutsche Bundestag alles beschließt. Aber die allermeisten Regelungen kommen aus Europa. Deshalb ist es keine Contingé negligeable, ob da solche oder solche sitzen. Kollege Al-Wazir hat auf Italien hingewiesen. Wir hätten noch mehr im Angebot. Die Renaissance der Nationalisten weltweit. Die Absage an den Multilateralismus, also an die Idee des vereinten Europas. Sie feiert Triumphe. Überall sind diejenigen auf dem Vormarsch, die geradezu vorsätzlich alles in die Tonne treten, wofür andere Generationen gearbeitet haben. Weltweit können Sie das beobachten. Eines der schrecklichsten Beispiele für mich ist der neue brasilianische Präsident. Und alles, was in dieser Welt passiert, ist im Zeichen der Globalisierung natürlich irgendwo auch ein Teil von uns. Über den amerikanischen Präsidenten ist hinreichend gesprochen worden. Alles führt zu einer tieferen Spaltung der Gesellschaft. Ich prophezeie Ihnen, in wenigen Tagen, wenn die Midterms-Wahlen sind in den USA, wird dieser Riss noch tiefer gehen. Und dann werden Sie noch mehr sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob diesem Präsidenten einfällt, ob er Autozölle macht, ob er Chemiezölle macht und anderes mehr. Denken Sie mal an ein Land wie Hessen. Stärkste Industrie ist die Pharmaindustrie, Chemie, Exportanteil über 80%, Vereinigte Staaten vorneweg, mit einem unberechenbaren Präsidenten, der großen Beifall einhalten zu Hause, permanent die Hürden höher hebt. Denken Sie an Europa. Da haben Sie Italiener, die das Land vorsätzlich an die Wand fahren und jeden Tag erklären, schuld sind die Deutschen oder wahlweise Brüssel. Schauen Sie sich die Wahlen in Polen an, die da gerade waren, was da passiert. Und viele andere Länder. Wenn Sie das sehen, braucht es Freunde Europas. Viel mehr als bisher so richtig deutlich wird. Und es braucht ein Ende der Verächtlichungsmachung der Politik und der Politiker. Das, was da billig daherkommt, das ist so ähnlich, wie wenn man über die Verbände spricht und die Verbandsmöpse. Politiker haben keinen Anspruch darauf, mit Nachsicht behandelt zu werden. Sie sollten sich auch nie beklagen. Aber eins will ich schon loswerden. Mir macht große Sorge, wenn wir über Europa reden und zum Beispiel der Europäische Rat 3 Tage am Stück verhandelt und morgens um 5 haben sie dann irgendetwas hinbekommen. Und es wird bestenfalls mit Achselzucken behandelt. Und der dümmliche Spruch, dass das sozusagen Eurokraten sind, feiert ja Triumphe. Meine Damen und Herren, nicht nur unser Wohlstand, auch der Frieden hängt genau daran, dass es unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Regierungen, Menschen gibt, die begriffen haben, dieses Europa, mehr als jeder andere Kontinent, müsste eigentlich seine Lektion gelernt haben. Immer, über Jahrhunderte, sind die Interessen durch Krieg ausgetragen worden. Und heute haben wir die große Chance, es Gottes Namen durch 57 verschiedenste Ministerrunden irgendwie so zu regeln, dass wir am Ende gemeinsam etwas davon haben und dieses Europa beieinander halten. Und deshalb wünsche ich mir sehr, und verzeihen Sie diese sehr, sehr ernst gemeinte Ansprache, es ist Zeit, dass manche laut werden. Ich erwarte von Unternehmerinnen und Unternehmern, die besser verstehen, was es heißt, offene Grenzen zu haben, was es heißt, offene Märkte zu haben, ein Wort für dieses Europa. Wir werden uns wundern. Ich nehme das als Aufmunterung. Meine Damen und Herren, Sie können etwas einbringen, was die klassische Politik so nämlich nicht kann. Sie können dieses kostbare Gut der Glaubwürdigkeit, das im öffentlichen Diskurs heute mehr und wichtiger ist als denn je, in Zeiten von Fake News, von unüberschaubaren Informationsfluten, wo der Einzelne beim besten Willen nicht mehr durchschaut, können Sie etwas einbringen, was Sie auszeichnet. Ihre ganz persönliche Erfahrung. Wenn Sie mit jemandem sprechen und sagen, unser Betrieb hat folgende Erfahrung, unser Betrieb hat Folgendes erlebt und für unseren Betrieb, für diejenigen, die dort arbeiten und diejenigen, die dort leben, ist es notwendig, dass wir das so beieinander halten. Dann haben Sie eine viel größere Wirkung als noch 10 Flugschriften, irgendwelche Werbeaktionen, die die Menschen im Zweifel doch nicht wirklich sonderlich beachten. Diese Chance, die sollten Sie nutzen. Sie nutzen sie für sich und Ihre Betriebe, aber Sie nutzen sie vor allen Dingen für unser Land. Und deshalb, ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen viel Erfolg. Seien Sie zuversichtlich, dass den hessischen Politikern etwas einfällt, wie dieses Land Hessen auch in Zukunft stark gehalten wird. Wir werden uns große Mühe geben. Und wenn Sie denn wieder einladen, dann kommen wir auch zum nächsten Unternehmertag. Herzlichen Dank.